SWR 2 Zeitgenossen.
Hinter den deutschen Theatern liegen zwei sehr schwierige Jahre und von Normalität kann auch in der gerade angelaufenen Spielzeit keine Rede sein. Stichwort Ukraine-Krieg, Energiekrise und mögliche Folgen. Auch das Publikum kehrt zum Teil sehr zögerlich zurück. Wie kann die Zukunft der Theater also aussehen und womit sollen sie sich künftig beschäftigen? Über all das und mehr sprechen wir heute in den SWR 2 Zeitgenossen mit dem Intendanten des Stuttgarter Schauspiels Burkhard C. Kosminski. Herr Kosminski, als erfahrener Theatermann, mit welchen Gefühlen schauen Sie in die gerade oder auf die gerade angelaufene Spielzeit?
Erstmal mit positiven, weil ich finde, wir haben jetzt die ganze Zeit immer Bedenken, Sorgen und Dinge gehabt. Und jetzt geht's einfach erstmal positiv voraus, dass natürlich eminente Probleme auf der Strecke der Spielzeit liegen, ist, glaube ich, klar, uns allen Beteiligten klar. Aber ich glaube, erstmal sich zu befreien und sagen, jetzt geht's um die Kunst, ist für uns befreiend und auch richtig.
Sie haben Regie und Schauspiel in New York studiert, unter anderem Lee Strasberg Institut. Sie waren Schauspieler in Film und Fernsehen. Es folgten Stationen als Regisseur an vielen großen Bühnen. Berliner Schaubühne, Frankfurt, Dortmund, Staatsschauspiel Dresden. Sie waren 5 Jahre leitender Regisseur am Düsseldorfer Schauspielhaus und von da aus ging es 2006 ans Nationaltheater Mannheim, wo Sie Schauspieldirektor und später Intendant waren, Schauspielintendant und auch künstlerischer Leiter der Internationalen Schillertage. Und gemeinsam mit Ihrem Kollegen Matthias Lilienthal kuratierten Sie 2014 dort auch das renommierte und sehr bedeutende Theaterfestival Theater der Welt. Und seit der Spielzeit 2018-19 sind Sie jetzt Intendant am Schauspiel Stuttgart. Was ist es, was Sie an Ihrem Beruf reizt?
Also ich muss ja sagen, ich kam erst sehr, sehr spät in den Beruf rein, weil ich hätte zwar in New York studiert und hatte jährlich schätzungsweise 150 Bewerbungen nur für Regiepositionen geschickt und hat dann auch in Los Angeles die Inszenierung des Jahres der Kritiker quasi gemacht und habe keinen Fuß reingekriegt. Und mein Berufsleben hat ja eigentlich erst mit 40 angefangen. Mhm. Mit 40 ging ich nach Düsseldorf, direkt dann in die Leitung. Ich empfinde es heute immer noch ein großes Privileg, so eine geliehene Autorität zu haben, in so tollen Theatern, wo ich gearbeitet habe, arbeiten zu dürfen und eigentlich das zu machen, was eigentlich so der erklärte Berufswunsch war und das auch einfach ausführen zu dürfen. In schwierigeren Zeiten, muss man sagen, aber ich liebe meinen Beruf und freue mich jeden Tag quasi zur Arbeit zu gehen.
An den Staatstheatern Stuttgart beim Schauspiel, da loten Sie ja immer wieder den Zustand unserer Gesellschaft aus. Das könnte man sagen, ist ein Markenzeichen von Ihnen. Sie verhandeln aktuelle politische Themen auf der Bühne. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Naja, ich glaube, überhaupt Kunst, in der bildenden Kunst ist es schon sehr klar, es gilt immer die Zeitgenossenschaft, dass man sich eigentlich mit der Zeit, in der wir leben, auseinandersetzt und vielleicht Texte in diese Richtung abklopft. Das heißt gar nicht, dass man sie unbedingt zertrümmern muss. In anderen Fällen ist auch gut, mal ein Stück mehr zu deuten, überschreiben zu lassen, Autorinnen oder Autoren zu bitten, für uns zu schreiben. Und ich finde, wenn man das nicht machen, dann verlieren wir die Relevanz. Das Schöne ist ja, als Intendant kriegt man so eine geliehene Autorität auf Zeit, wo man sagen kann, in der Zeit darf mein Team und ich bestimmen, welche Themen wir setzen, welche Ästhetiken, welche künstlerischen Stimmen. Und das ist zumal unsere Philosophie zu sagen, dass wir uns schon mit auch den politischen Themen auseinandersetzen wollen. Zu meiner Stadt wie Stuttgart halte ich das für absolut notwendig.
Bemerkenswert war in der letzten Spielzeit, da haben Sie sich ja sehr aktiv mit dem Klimawandel beschäftigt, unter anderem mit dem Stück Ökozid. Da geht es darum, dass sich heutige Politiker für Klimasünden vor Gericht verantworten müssen im Jahr 2034. Und da haben Sie, finde ich, was ganz Besonderes gemacht. Sie haben nämlich Expertinnen und Experten aus dem realen Leben eingeladen auf die Bühne. Die haben da gesprochen, also Luisa Neubauer von Fridays for Future, auch die Antje Boetius, das ist eine Tiefseeforscherin, die sich damit beschäftigt, wie sich der Klimawandel aufs Meer auswirkt. Und zum Beispiel auch die Bürgermeisterin von Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone, Yvonne Akisoya. Das waren ja schon sehr beeindruckende Statements. Warum haben Sie die auf die Bühne geholt, die Leute? Warum war das wichtig?
Naja, zum ersten Mal war es ja das ganze Projekt ein Film. Und der Prozess des Filmes.
Also der Ökozid war Ökozid, der ein Film, von Andres Feil.
Und Andres und ich hatten dann gesagt, da müssen wir eine Theaterproduktion draus machen. Es war ja bei ihm immer so, dass Filme zu Theaterstücken wurden oder das Theaterstück zuerst stand, dann der Film draus wurde. Und das war erstmal richtig, aber auch im Bereich Klimawandel ist ja ein wahnsinniger Turbo drauf. Und die Frage war, wie kann man den globalen Süden eine Stimme geben? Wie kann man das noch mal viel mehr zu einem Diskursthema machen? Wir hätten das viel mehr noch gewollt, dass auch Stimmen aus der Wirtschaft sprechen. Also wir haben die ganzen Vorstandsvorsitzenden auch der Automobilindustrie in Stuttgart angesprochen, ob sie nicht kommen wollen, um eigentlich eine städtische Diskussion zu kriegen. Wir sind aber ehrlicherweise bei den Expertinnen und Experten des globalen Südens oder Menschen, die wirklich führend zum Thema Klima was zu sagen haben, geblieben. Und es hat nochmal auch eine andere Relevanz reingegeben, weil jeder Abend war anders, je nachdem wie der Impulsvortrag war. Das war ja vorneweg und dann ist die Richterin aufgestanden, es ging so fließend über, hat der Abend einen anderen Ton gehabt. Aki Sawyer, die eigentlich sehr beeindruckend damals bei der Premiere über den Klimawandel in Sierra Leone gesprochen hat, hat es aber in einer sehr empathischen und nicht frustrierten Art, sondern lebensbejahenden Art gemacht. Dann ist dadurch der Abend erstmal in einer Leichtigkeit angefangen. Andere haben das sehr drastisch beschrieben. Also ein Statement war mal, das hat mich eigentlich nachhaltig beeindruckt, war, stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrer Familie in einem Auto und Sie wissen, Sie rasen auf einen Abgrund zu. Und jetzt gibt es einen kleinen Unterschied. Nicht Sie sitzen am Steuer, sondern Ihre Kinder. Ist es nicht Zeit, etwas zu tun? Das hat natürlich den Abend gleich in einem Mollton begonnen. Da war der Abend viel schwerer. Und ich finde aber, so ein Town Hall of Speech zu kriegen in so einem Schauspielhaus, finde ich das einen geeigneten Ansatz und fand es eigentlich sehr sinnstiftend. Und man hat die Statements ja auch dann immer nochmal hochgeladen ins Netz und auf die Veranstaltung, dass man eigentlich, wenn man sich interessiert hat, ganz tolle Statements schon sehen konnte, wenn man die Premiere geht und neugierig ist, wer heute spricht.
Kann man heute noch auf YouTube angucken kann es nur empfehlen, ehrlich gesagt. Auch wenn das Stück jetzt nicht mehr gezeigt wird, diese Saison.
Es kommt wieder.
Es kommt wieder. Alles schön.
Es kommt wieder, aber erst im Frühjahr.
Mhm. Sie haben ja rund um dieses Stück auch so wirklich Aktionen gemacht. Sie sagen so eine Town Hall of Speech. Also Sie haben Podiumsdiskussionen angestoßen. Es waren Workshops für junge Leute, Aktionen mit Fridays for Future. Also kann man brisante Themen so gut im Theater aufarbeiten, dass sie eine Relevanz tatsächlich haben auch? Also mit einer großen Außenwirkung und nicht nur für die kleine Blase Publikum, die da halt sitzt, sondern darüber hinaus auch andere reinholen. Ist das die Methode?
Also ich glaube, im Bereich Audience Development hat es, glaube ich, keine Wirkung. Interessant war ja zum Beispiel, dass aber im Bereich Dialog zwischen Generationen, glaube ich, kann das eine Wirkung haben. Also zum Beispiel habe ich gedacht, als Luisa Neubauer zweimal gesprochen hat in der Nachmittags- und Abendsvorstellung, dass wir da aus allen Nähten platzen mit jungen Menschen, aber das war ungefähr 40% junge Menschen, 60% ältere Menschen. Und da hat aber dann auch in den Gesprächen nach der Vorstellung was angefangen, dass eine andere Qualität von Dialog entsteht. Ich glaube, da kann man was bewirken. Ich glaube aber, über thematische Setzungen zu sagen, wir nehmen dieses Thema und zielen dann aufs große Publikum ab, da glaube ich nicht dran. Ich glaube aber, dass man vielleicht eine Credibility kriegt, dass man sich wirklich Themen aussetzt und auch die behandelt und dass man dadurch eine Credibility auch bei einer jüngeren Generation gibt und das vielleicht eine Tür öfter sein könnte. Aber die thematische Setzung hat nichts damit zu tun, gezielt junges Publikum zu gewinnen.
Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der sich daraus ergebenden Energiekrise sind wir alle uns ja bewusst, dass wir irgendwie vor großen Herausforderungen stehen und auch vor Veränderungen. Insgesamt gibt es eine große Verunsicherung in Europa. Rechte populistische Parteien erstarken in einigen Ländern. Und haben Sie deshalb das Motto gewählt für die laufende Spielzeit, Liebe, Freiheit?
Uns war wichtig, dass das Thema Freiheit, dieser Begriff, der ja geschunden ist von allen Seiten. Jetzt durch den Ukraine-Krieg ist der Kampf für die Freiheit. Mittlerweile sind wir beim Preis der Freiheit, die Ökonomie oder der Preis der Freiheit. Oder in einer anderen Phase in Stuttgart waren wir im Freiheitskampf der Querdenker und Corona-Leugner. Also ein Begriff, der eigentlich so virulent ist, der uns alle beschäftigt. Freiheit ist aber auch wiederum ein großes Thema von vielen Stücken. Und da haben wir gedacht, das könnte eine interessante Bindung sein, weil man immer versucht, so eine thematische Setzung zu machen, dass die Stücke irgendwo zueinander sprechen, also nicht krampfhaft, aber doch in Verbindung stehen. Und das war gut und Freiheit darauf, dass wir vor dem Haus stehen, das ist ja immer was, das große Plakat vor dem Haus, ist dann Liebe, Freiheit, war auch von unserer Kommunikationsabteilung nochmal die Überlegung, wie kann man einen städtischen Dialog hinkriegen, und als Theater haben wir ja nicht so viel Geld, aber ein QR-Code ist eigentlich sehr simpel, dass wir viele Menschen gefragt haben, sie sollen doch mal die Freiheit ansprechen, Liebe, Freiheit, und dann mal zwischen 60 Sekunden und 120 Sekunden die Freiheit ansprechen, das Laden wir immer wieder hoch und verbinden das und finden aber auch, dass da ein ganz schöner Dialog und unterschiedliche Meinungen zustande kommen. Und wie wir da damit umgehen, wissen wir noch nicht ganz genau, weil wir wollen eigentlich viele Menschen zum Thema, dass sie mal die Freiheit ansprechen und vielleicht uns auch interessante Ideen liefern, was denn die Freiheit tun sollte.
Wenn man das kennt, dann kommen da Statements von Harald Schmidt bis ukrainischen Dramatikerinnen, die geflohen sind. Mhm. Was hat Sie persönlich bisher dabei beeindruckt von diesen Statements? Was hat Sie tatsächlich berührt?
Einen Schritt nochmal zurück, als der Krieg ausgebrochen ist, dann habe ich Kollegen in Osteuropa direkt angesprochen und habe gesagt, gibt es irgendwie Not, wen können wir holen? Theater haben ja manchmal die Situation, dass man sich dann überschlägt, dass möglichst schnell eine Flagge draußen hängt und einmal Geld gesammelt wird und dann geht man über zum nächsten Thema. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich ganz schnell zumindest mal zwei Autorinnen, maximal drei aus der Ukraine rausholen und denen erstmal Ruhe geben und dann redet man im nächsten Schritt drüber, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt. Also erst, das ist die Luda Timoschenko und die Marina Smiljanets. Die eine ist 30, der andere ist schätzungsweise Ende 30. Und es war erstmal wichtig, diese Menschen rauszuholen. Und dann ist eigentlich was ganz Schönes entstanden, weil ich mit dem Schloss Solitude telefoniert habe und gesagt, lass uns doch da zusammen was machen. Die haben gesagt, Burkhardt ist eine gute Idee, die gehen erstmal in unser Programm rein, das können wir ganz, ganz schnell schaffen. Und wir wussten auch, dass sie dadurch in ein Environment, in die Umgebung kommen, mit Menschen, mit anderen Künstlern, in schöner Natur, einmal zuerst mal zur Ruhe zu kommen.
Das ist die Akademie Schloss Solitude, genau, die junge Künstler fördert und Künstlerinnen, die
genau,
kriegen dann ein Stipendium, die wohnen da und können da arbeiten und
genau,
kriegen das auch bezahlt.
Genau, und ja, das haben sie ein Stipendium gekriegt und jetzt dann findet eigentlich der Wechsel statt, dass sie zu uns ins Haus kommen und werden verschiedene Projekte machen. Also ein Projekt, was wir gezeigt haben und gemacht haben, ist eine Uraufführung von der Luda im kleinen Theater in Kiew, ist zwei Tage vor der Premiere gestoppt worden. Und wir haben einfach gesagt, wir machen eine Exilpremiere. Wir haben das Stück dreimal vorm Sommer im Kammertheater gezeigt und das Tolle war,
auf Ukrainisch.
Auf Ukrainisch, und der Saal war voll, es waren zu 90% Ukrainer da und wir haben gemerkt, dass wir da wirklich eine Verbindung schaffen können, dass die ein Stück Heimat haben. Wir konnten aber auch unseren Artist in Residence präsentieren. Die sind natürlich jetzt auch eingebunden, dass sie Dinge machen und dass die Besucherinnen und Besucher das sehen können.
Ich möchte jetzt gerade nochmal zurückgucken auf die laufende Spielzeit, wo es um eben die Freiheit geht. Da haben Sie ja ganz unterschiedliche Stücke zusammengestellt. Es geht auch sehr ernst zu, natürlich. Also Sie haben den Auftakt gemacht mit Ibsens Volkslied. Das wird Don Carlos gegeben. Annette, ein Heldinnen-Epos nach Annette Weber. Wie mischen Sie diese Themen? Auf der einen Seite ist es natürlich ein schweres Thema. Und gerade in solchen Zeiten wie diesen brauchen die Leute ja auch so ein bisschen manchmal was Leichtes. Wie gestalten Sie da Ihre Spielpläne?
Das ist ja eine Teamarbeit. Es ist ja nicht so, dass einer hier sitzt und dann, ich bin dann der Pressesprecher des Teams, würde ich das mal sagen, oder im Vorstand der Pressesprecher. Das ist natürlich eine Arbeit unserer Dramaturgie mit mir zusammen, aber auch mit erweiterten Freunden und Bekannten, wo wir eigentlich überlegen, welche Stücke interessieren uns, welche Themen interessieren uns. Da kommt auch ein bisschen natürlich rein, was sind auch gute Stücke fürs Ensemble. Das heißt, es ist ja immer so eine Quermenge. Das eine ist die Tiefe vielleicht der Thematik und ein bisschen die andere geht es in die Breite, zu sagen, was bedeutet das fürs Ensemble? Und so nähert man sich einem Spielplan an. Und interessanterweise beginnen wir mit den Titeln und merken dann auf dem Weg, die Titel, die uns interessieren, das ist ja dieses Thema. Und ich glaube auch, das ist der richtige Weg, weil ich glaube, wir müssen sagen, wir machen jetzt das Thema, da würden wir alle einkrampfen. Ja, was können wir denn machen zu dem Thema? Das wird dann so gewollt sein und dadurch entsteht es sehr leicht. Schwer muss es gar nicht sein. Das ist eine Frage, wie dann die Inszenierungen sind. Im Volksfeind geht es am Anfang erstmal sehr spielerisch leicht zu. Das Thema greift dann natürlich irgendwann. Aber ein schweres Thema muss ja auch jetzt in der Präsentation, kann man ja auch ganz anders präsentieren. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass man eine Antidepressiva braucht, wenn man dann zu uns kommt.
Aber Sie zeigen auch zwei Musicals.
Ja, ich sag mal so, das eine ist ja eine Stückentwicklung über ein One-Hit-Wonder im Kammertheater.
Ein Hip-Hop-Titel.
Genau, wo wir einfach sagen müssen, was dabei rauskommt, wenn ich ganz ehrlich bin, wissen wir gar nicht. Das ist eine Stückentwicklung mit den Darstellern. Das ist so die konzeptionelle Idee. Und kann ja nur sagen, das sind auch die schönen Sachen an meinem Beruf, dass ich mich dann mal bei Endproben freue und sage, man ist so bei der Konzeptionsprobe dabei und dann an der Endprobe wieder dabei und freut sich einfach, was das Regie-Team mit den Darstellerinnen und Darstellern dann auch von Weg gegangen ist. Bei Cabaret ist ein bisschen klarer. Es gibt schon lange den Wunsch auch von vielen Spieler und Spielerinnen bei uns. Wir haben ein extrem tolles Gesangsensemble auch. Und die haben auch immer gesagt, warum machen wir nicht mal was Musikalisches? Und jetzt einfach ein Musical hätten wir auch nicht gemacht. Wir haben halt auf dem Weg festgestellt, wie sehr auch dieses Musical auch in die Zeit eigentlich letztendlich passt. Das heißt, mit dem Thema Freiheit, da gibt es diesen Tanz auf dem Vulkan. In diesem Cabaret ist die Freiheit groß und draußen verändert sich die Welt. Und dann haben wir überlegt, naja, jetzt mit einem typischen Musical-Regisseur können wir das nicht machen. Dadurch, dass Calixto Bieto das erste Mal in seinem Leben ein Musical macht, hat es nun mal so eine andere künstlerische Setzung gekriegt. Der hat sich lange überlegt, ob er das macht.
Er ist und ja auch katalanischer Regisseur und als Bühnenberserker bekannt. Schublade auf, Schublade zu.
Ja, ja, jeder hat ja von uns immer so eine Schublade. Ja. Er galt immer als der Skandalregisseur. Genau. Aber ob das noch so ist oder jemals so war, wage ich mal zu bezweifeln. In der Oper ist ein Skandal, wenn da jemand mal nackt ist. Also von daher, aber Bieto ist natürlich ein außergewöhnlicher Könner von, ich sag's mal, Musiktheater. Uns hätte nicht interessiert, jetzt einfach einen Musical-Regisseur zu hören, der das uns unheimlich gut serviert. Und da sind wir auch neugierig. Und Calixto hat da auch dadurch einige interessante Ideen. Da kann man sich wirklich drauf freuen.
Herr Kosminski, Ihr Vertrag ist ja gerade bis 2029 verlängert worden. Begründet wurde das damit, dass Sie in Stuttgart inhaltlich neue Akzente gesetzt haben, dass Sie für modernes Autorentheater stehen und dass Sie das Schauspiel international ausgerichtet haben, zum Beispiel mit mehrsprachigem Schauspielensemble und auch mehrsprachigen Theaterstücken. Und auch, dass Sie es mit Ihrem Einstand geschafft haben, das Publikum auf besondere Weise anzusprechen. Damit sind gemeint Abo-Aktionen, aber auch Hausbesuche bei Zuschauern. Und Sie touren durch die Schulen und setzen das jetzt auch wieder fort. Was erleben Sie dort? Was wünschen sich denn die Menschen vom Theater?
Hausbesuch und Schulbesuch ist ein bisschen unterschiedlich. Ein Hausbesuch, das heißt, Sie können auf der Website bei uns mich buchen und Sie verschaffen erstmal mir einen mega Adrenalinschub, weil ich lasse mir nur den Namen und die Adresse geben und den Zeitpunkt. Ich habe keine Ahnung, wo ich lande. Ich war von der Pizza-Party bei Studenten bis zu einer Veranstaltung in einem Schloss. Also ist alles dabei gewesen. Das war sehr Persönliches. Es findet so statt, ich erzähle im ersten Teil des Hausbesuchs unser Programm und unsere Ideen von Theater. Im zweiten Teil dürfen mich die Menschen alles fragen. Und am dritten Teil, und da wird es interessant, stelle ich die Fragen. Bei den Schulbesuchen ist wieder anders, das daraus entstanden, dass wir gemerkt haben, dass es doch eine gewisse Ermüdung gibt oder halt auch vielleicht Überlastung von vielen Lehrern und Schulbetrieben. Und dann haben wir angefangen, das Schulen anzuschreiben. Wir haben, glaube ich, knappe 600 angeschrieben, dass ich gerne in eine Gesamtlehrerkonferenz kommen würde und gern 20 Minuten hätte. Von knappen 600 Schulen haben wir, glaube ich, 25 Antworten auf einen persönlichen Brief gekriegt. Also kriegt man mit, dass da die Kultureinrichtungen schon etwas abgekoppelt sind. Da ist man in der Gesamtlehrerkonferenz und meine Vision war eigentlich nur eine, dass alle am Ende die Hand heben, dass jeder Schüler einmal pro Schuljahr wirklich in eine Kultureinrichtung geht. Und die große Idee, die entstanden ist, ist zu sagen, wie kann man eigentlich kulturelle Bildung mehr ins Zeugnis kriegen? Und da ist bei Hausbesuchen bei vielen Wirtschaftsleuten rausgekommen, die gesagt haben, Herr Kosminski, wenn ich in meiner Firma Leute einstelle, ich kriege nur noch Fachidioten, das interessiert mich aber nicht. Da fehlt komplett ein Teil, weil die nur noch im Tunnel sind, wie sie in ihrem Fachbereich gut werden. Aber wenn ich mitkriege, der hat keine Ahnung von Musik, von Kultur, von Theater, hat vielleicht noch ein bisschen Sportexpertise, das reicht mir nicht für das, was ich will. Und Ähnliches kam auch von den Schulleitern und auch Lehrern. Wir müssen kulturelle Bildung in die Zeugnisse kriegen und so ist dann die Idee von dem Kulturpass entstanden, der jetzt gerade vorm Sommer verabschiedet wurde, als Pilotprojekt erstmal nur für Stuttgart. Und zwar die Schüler müssen eigenständig operieren, ohne Lehrer, einmal ins Schauspiel, einmal ins Musiktheater, einmal ins Ballett, einmal ins Museum. Dann kriegen sie einen Kulturpass, der findet Einzug ins Zeugnis. Danach soll nach dieser Evaluierung es auf ganz Baden-Württemberg ausgedehnt werden. Und eigentlich ist das Ziel, dass man auch eine Chance hat, was abzuwählen. Das heißt, in der Oberstufe, wenn man einen schwierigen anderen Test hat, sagen, den wähle ich ab, dafür mache ich Kulturpass und halte dafür eine Unterrichtsstunde zu dem Thema, wo sie natürlich von den jeweiligen Theaterpädagogen oder Museumspädagogen mitbetreut werden.
Und so holt man junge Leute ins Haus. Das ist ja die Zukunft.
Ob man sie ins Haus holt, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, man steigert die Relevanz, weil Elternhäuser früher haben da vielleicht einen größeren Wert drauf gelegt als heute. Und ich denke, wenn Menschen eigenverantwortlich den Weg gehen, bleibt nachhaltig was hängen im Bereich für die Künste.
Wie ist es überhaupt im Moment bei Ihnen bestellt? Ist das Publikum zurückgekehrt nach Corona? Wie sind Sie ausgelastet? Was stellen Sie da fest?
Also wir haben letzte Spielzeit, also alle drei Sparten im Gesamt, im Querschnitt, ein Drittel Publikum verloren. Jetzt muss man aber differenzierter sehen, wir hatten natürlich auch Saalpläne, die verkleinert waren. Jetzt, wie es bisher angefangen hat, sind wir total zufrieden. Wir in Stuttgart haben noch deutlich bessere Zahlen als alle anderen Häuser. Ich meine, es gibt ja viele Häuser, das neue ausverkauft ist halb voll. Da sind wir weit davon entfernt. Ich würde mal sagen, im Moment sind wir so in einem Bereich, ähnlich wie bei der ersten Spielzeit. Die Frage ist aber, ob wir das durchhalten. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, wir halten es natürlich nur durch, wenn wir eine Planbarkeit halten können. Das heißt, wenn wir wahnsinnig hohe Corona-Regeln kriegen, Saalpläne einschränken, eventuell eine Zeit lang zu sind, das ist natürlich das, was das Publikum wegtreibt, weil sie sagen, warum soll ich ein Abo haben? Ich plane eigentlich meine Theaterbesuche längerfristig. Ich glaube, wenn wir planbar bleiben, wird sich das stabilisieren. Und ich glaube auch, dass wir alle Anstrengungen machen müssen, alle Häuser da nochmal anders aufs Publikum zuzugehen. Ich glaube aber jetzt auch nicht an Ramschaktionen oder irgendwas, sondern einfach nur in die Vermittlung gehen, andere Formen von Infoabende machen. Und als Theater, als Opernhäuser, als Tanzveranstaltungen, wir haben tausende von Jahren überlebt, auch das wird man überleben. Und es wird auch, wir werden systemrelevant bleiben und sein.
SWR 2 Zeitgenossen mit Burkhard C. Kosminski, dem Schauspielintendanten des Stuttgarter Staatstheaters. Herr Kosminski, Sie sind ja ein echtes Landeskind, 1961 geboren in Schwenningen, aufgewachsen in Pfullingen. Wodurch war Ihre Kindheit und Jugend geprägt? Was würden Sie sagen?
Also erstmal würde ich sagen, was mir viel später aufgefallen ist, dass ich eigentlich sehr, sehr arm war oder meine Familie ist sehr arm. Mein Vater ist an meinem ersten Geburtstag gestorben, 60er Jahre, ich eins, mein Bruder 2,5, mein ältester Bruder 4 und eine Frau allein quasi in einem neu gebauten Haus mit Schulden etc. Meine Mutter hat einen sensationellen Job gemacht, weil wir das überhaupt alles nie mitgekriegt haben. Die hat irrsinnig gearbeitet damals über Telefondienst, was man gar nicht mehr darf, für die Bausparkasse, hat uns Kinder eigentlich jedem die Ausbildung ermöglicht, die wir machen wollten. Und geprägt war es natürlich dadurch, das war die Zeit von Filbinger. Ich habe morgens immer Zeitungen ausgetragen, weil jeder von uns, also ich habe am Anfang als 6-Jähriger 7 Zeitungen direkt an der Straße ausgetragen. Da haben wir immer so unser eigenes Geld verdient. Das mussten wir auch. Und da war natürlich immer so die Titelseite, was Neues in Baden-Württemberg gibt. Und es war natürlich dann schon so meine Jugend, so der Kampf gegen Filbinger, gegen den Altnazi. Und dann gab's die Peilmann-Zeit. Und da bin ich natürlich schon auch oftmals mit dem Moped hier angefahren.
Von Pfullingen nach Stuttgart.
Ja, ja, und auch mit dem Zug und so weiter. Und intellektuell konnte ich da vieles gar nicht erfassen oder so. Aber es war ein Ort, wo man so das Gefühl hatte, das ist eine Stimme, die spricht für uns. Das sind Menschen, die positionieren sich. Das war ja doch auch eine sehr politische Zeit. Mhm. Also von daher habe ich bei der Spielplanpräsentation gesagt, dieses Thema Freiheit damals und heute, also für mich ist das wirklich wie ein Bogen eigentlich. Da wurde ja Freiheit auch neu verhandelt wieder. Durch einen radikalen Erlass und durch alle möglichen Dinge. Und es war ja natürlich auch eine Gefahr der Demokratie, wo ich heute anders drauf gucke. Die RAF wollte natürlich auch das demokratische System sprengen, um erstmal in die Anarchie zu kommen. Das heißt also völlig anders aus dem linken Sektor, aber trotzdem hat dieser Peilmann und diese Granatenschauspieler einen doch irgendwie abgeholt und das war prägend. Und es war ja auch das Stuttgart oder das Baden-Württemberg der Kehrwoche. Also mein Gefühl war immer, das war so spießig und erdrückend, dass ich immer das Gefühl hatte, die Schwaben müssen erstmal ganz weit in die Welt rausrennen. um sich von dem zu befreien. Mein Weg ging bis nach New York und von New York aus konnte mich dann langsam zurückarbeiten. Und es ist ja jetzt auch mittlerweile eine andere Stadt und auch ein anderes Land geworden. Man spürt natürlich schon deutlich, dass das eine wirklich grandiose Stadt ist, Stuttgart. Aber schade ist, dass die Stadt eigentlich sich selber immer so runtermacht. Das wäre gar nicht notwendig, sondern man könnte auch mal viel positiv damit umgehen.
Sie haben ja Buchhändler gelernt und sind dann nach New York. Wie kam denn der Schritt, nach Amerika zu gehen und da Schauspiel und Regie zu studieren? Das macht man ja nicht einfach so.
Naja, es gibt immer ein Traumata vorneweg. Also ich hatte eine Schauspielausbildung in München gemacht, habe so immer mal wieder mal im Fernsehen, mal mehr, mal weniger gespielt. Mein Rollenfach war Arzt oder Psychopath und Mörder. Das heißt also, was man nicht so genau weiß, was das miteinander zu tun hat, aber es war so, durch die verschiedenen Krimis durch und habe dann auch ein bisschen Theater gespielt und hatte in Nürnberg Theater gespielt, Blick zurück im Zorn, und das war eine sehr gruselige Erfahrung. Der Regisseur damals war Alkoholiker und in Endproben, man kam da nicht wirklich zusammen, hat er eine Whiskyflasche mitten im Spiel nach einem geworfen, hat sich weggeduckt, die ist gegen die Wand und ist gesplittert. Und das war Blick zurück im Zorn, und Jimmy Osborne ist ja von Haus aus sehr aggressiv. Dann habe ich quasi den mal so richtig durchgeschüttelt und dann war klar,
den jetzt, Regisseur.
Ja, das ist das Ende. Und dann hat man auch das Engagement beidseitig an dem Moment beendet. Und ich war völlig am Boden erschüttert und bin dann nach Pfullingen zurück und habe erstmal 4 Wochen am Fließband gearbeitet und gedacht, jetzt muss ich nochmal mein Leben überlegen. Da ist mir eigentlich nochmal klar geworden, dass ich eigentlich Regie führen will, weil als Schauspieler ist man immer so ein Bittsteller oder man muss sich ins Spiel bringen oder man muss sich anbieten. Und das war eigentlich nie so mein Ding. Und als Regisseur kann man Projekte kreieren und kann Menschen dazu einladen. Man muss da zwar den Rahmen schaffen, also ein Theater finden oder einen Geldgeber finden. Und es war eigentlich ganz schön, dass mir so klar wurde und auch ich das Gefühl hatte, dass dafür meine Begabung größer ist. Und dann war der Wunsch New York und dann beginnt es halt von dem Sprachtest über, wie man die Aufnahmeverfahren macht. Und der Wunsch war ganz klar und ein Jahr später war ich auch in New York.
Würden Sie sagen, diese Zeit hat Ihre Arbeit auch hier geprägt? Sie sind ja zum Beispiel jemand, der auch moderne amerikanische Autoren hier auf die Bühne bringt, in deutschen Erstaufführungen. Dieses Theaterverständnis, würden Sie sagen, wie hat sich das ausgewirkt? Oder unterscheiden Sie sich da von anderen? Oder würden Sie sagen, das liegt an diesen Wurzeln?
Jedes Ausbildungssystem, auch in Europa, hat natürlich einen gewissen Stil, der, wo man sagt, man ist dem verpflichtet. In Amerika ist es natürlich so, dass sie erstmal im Regiestudium die komplette Schauspielausbildung parallel mitmachen müssen. Weil die sagen, wenn sie nicht wirklich das auch als Spieler verstehen, haben sie immer ein Kommunikationsproblem im Schauspieler oben. Und vielleicht ist dann der eigene Stil, dass es schon sehr stark eigentlich immer über Schauspieler geht. Das ist auch das, was mich interessiert an der Arbeit. Natürlich gibt es konzeptionelle Entwürfe oder Konzepte zu den Stücken, aber auch bei Erst- oder Uraufführung ist ja eigentlich das Werk zu spielen und eigentlich die Spieler bestmöglichst zu zeigen. Und das ist schon, glaube ich, eine Sache, die mich interessiert, mit Schauspielern zu arbeiten. Natürlich sind die Schauspieler das Gold, was wir im Theater haben, oder die Sänger oder die Tänzer oder die Musiker. Die gilt es zu pflegen und natürlich mit denen wirklich konstruktiv und gut zusammenzuarbeiten.
SWR 2 Zeitgenossen mit Burkhard C. Kosminski, dem Schauspielintendanten am Staatstheater Stuttgart. Herr Kosminski, Sie sind ja ziemlich fulminant gestartet in die erste Spielzeit. Dann kam noch eine Viertelspielzeit, dann kam Corona. Wie geht's einem mit so einer Situation? Man ist ja dann komplett ausgebremst erstmal.
In der Not, wenn ich jetzt zurückblicke, war es natürlich Horror. Wir haben uns mit Corona-Konzepten beschäftigt, wir haben uns mit Schließungskonzepten beschäftigt, wir haben uns mit Öffnungsstrategien, Zuschauerrückgewinnung, Saalplan verkleinern, Saalplan vergrößern, Aerosoltechnik. Also ich glaube, hier könnte ich bald ein Buch drüber schreiben, wie wir da im Haus aufgestellt sind. Und trotzdem, jetzt gehen wir mal ins Gegenbeispiel, gibt es dann Momente von unsagbarem Glück, wo man plötzlich Chancen sieht. Also ich habe für mich die Chance gesehen, das Theater steht still, das gesamte Haus steht still und habe dann diesen Parcours mit den Kollegen entwickelt. Also ein Projekt, wo man gesagt hat, all in, es dürfen eh nur so und so viele Menschen in der Gruppe, in dem Raum sein. Da machen wir diesen Parcours mit allen Sparten. Und das war so, dass da, glaube ich, am Abend 70 Leute durchgewandert sind. Und wenn man sich überlegt, dass die Erlebnisse gekriegt haben, dass die Solo-Tanznummern 2 Personen, eine Solo-Tanznummer oder ein Monolog vor einem Spiegel oder den Chor plötzlich vor sich hatten, ein Erlebnis, Backstage, wie sie nie mehr kriegen werden im Theater. Da waren auch viel mehr Beteiligte hinter der Bühne. Das heißt, ich glaube, das Verhältnis war vielleicht 4-1 oder 5-1 von Menschen, die auf das Projekt zugearbeitet haben. Und was eine Welle geschaffen hat, dass Menschen vor diesem Haus standen, wenn es wieder rauskam, die Heulkrämpfe hatten, weil sie so unmittelbar wieder bemerkt hat, was ihnen eigentlich gefehlt hat. Aber es war natürlich auch eine Nahbegegnung und eine ganz persönliche Begegnung, die vielleicht in der Corona-Zeit richtig war, wieder in Kontakt zu kommen. Und die New York Times hat es als die wichtigste Aufführung in Europa bezeichnet. Das war vielleicht schon einer der schönsten Momente, weil sich alle Sparten getroffen haben und wir für einen Moment die Bedeutung für Kunst und Kultur zeigen konnten. Und zwar in dieser Form von Begegnung.
Was jetzt da vor Ihnen liegt, ist ja auch nicht so richtig lustig. Alle müssen sparen, die Inflation, starke Belastung von privaten und öffentlichen Haushalten, Fachkräftemangel, stark steigende Kosten. Sparen Sie jetzt schon am Licht oder was machen Sie vorausschauend?
Naja, ist es so, dass wir natürlich alle, wie alle öffentlichen Einrichtungen, in Situationen gehen, Büros 19 Grad, wir schauen nochmal gezielt, wo können wir effektiver arbeiten. Ich meine, eine Kultureinrichtung ist immer eine Energieschleuder. Da kann man letztendlich dann nur irgendwann mal am Gebäude richtig rangehen, in dem Moment, wenn natürlich eine Sanierung kommt. Das ist ganz glasklar. Wir können aber, und das finde ich auch wichtig, es war auch ein Teil, als wir uns mit Klima beschäftigt haben, war auch die Frage, was können wir denn jetzt machen? Man kann immer über alles reden oder wo kann man anfangen, Maßnahmen zu ergreifen? Und das sind wir gerade am Eruieren. Das heißt, welchen Anteil können wir bringen? Natürlich ist die Sorge von allen Beteiligten, dass Kosten steigen und so weiter, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, auch Löhne werden steigen. Also wir können jetzt, glaube ich, immer in einer Spirale drin sein von, ach, wie schwierig, wie schwierig, wie schwierig. Das kann doch nicht der Ansatz sein, sondern vielleicht schärft sich der Gedanke, was ich denn wirklich will, für was ich mein Geld ausgebe, wo man vielleicht nochmal früher so über vieles nicht nachgedacht hat. Und ich kann ja nur dafür werben, ich glaube, es lohnt sich, eine Kultureinrichtung zu besuchen, ein Live-Erlebnis zu haben. Ich glaube, es ist preislich für jeden möglich, auch sag mal, in den teuren Sparten wie Oper, wo die Preise nochmal ganz anders sind. Aber ich sag mal, für Jugendliche, für Studenten gibt es überall totale Billigtarife, für Senioren. Es gibt aber auch besondere Angebote über Abos und so weiter. Also ich glaube, man muss sich das nicht wegsparen, sondern vielleicht nochmal bewusster entscheiden. Und es geht ja dann auch so um eine Wertigkeit. Was will ich mir jetzt eigentlich nochmal leisten? Das kann auch eine Qualität für die Kultur geben, dass man sagt, ich will mich eigentlich bewusst für die Kultur entscheiden.
Haben Sie nicht die Befürchtung, dass die Kultureinrichtungen und auch die Theater von starken Kürzungen betroffen sein könnten? Ich meine, oft geht es ja so, dass die Politik, wenn sie sparen muss, und wir müssen wahrscheinlich in den nächsten Jahren extrem sparen mit den Ausgaben, die wir jetzt haben, dass dann gerade solche Einrichtungen ganz vorne dran stehen und dass man sagt, da nehmen wir jetzt erstmal das Geld weg.
Naja, ich glaube, es wird oder es müsste zu einer sehr grundsätzlichen Debatte kommen. Das sind ja die freiwilligen Ausgaben, wo wir mitlaufen. Also dann stellt sich die Frage, ist ein Kulturbetrieb systemrelevant oder nicht? Die Diskussion wird ja auch in Berlin geführt. Aber die Frage, die vielleicht drüber steht, ist, wie wir ja eigentlich leben wollen. Und was ist denn das Bild? Alle sprechen von Gesellschaft radikalisiert sich. Und dann gibt es ja die weichen Faktoren zu sagen, was sind denn eigentlich die Faktoren, die wir mal stärken müssen und sagen, die für einen Zusammenhalt sorgen, die auch vielleicht für den nötigen Impulse auch kritisch mal sorgen. Und ich glaube, die Debatte sollte nicht über Sparen laufen. Sparen wird sicherlich ein Thema werden, auch für die nächsten Generationen. Da hat, glaube ich, keiner was dagegen. Aber man sollte wegkommen von, da muss gespart werden, da, sondern vielleicht mal über eine generelle Diskussion. Was ist denn der Entwurf für diese Stadt, für dieses Bundesland, für dieses Land, wie wir eigentlich leben wollen? Und häufig gehen ja Menschen davon aus, wie sie sozialisiert wurden. Das haben sie so mitgenommen, aber gehen dann mit leichter Hand drüber weg und sagen, dann fällt es halt weg. Was aber vielleicht sie als Persönlichkeit ausmacht. Und da muss man einfach neu diskutieren und neu verhandeln. Und das wäre doch auch vielleicht was, was uns nach vorne bringt, wenn man die Diskussion mal führt. Was ist denn wirklich das, was für uns als Gesellschaft notwendig ist, was systemrelevant ist und was es zu unterstützen gilt? Interessant ist ja, dass, wenn es um Autokraten geht, eigentlich die zwei Dinge, die sofort angegriffen werden, ist Medien und Kultur. Und wenn man das im Gegensatz setzt, natürlich nochmal zu sagen, wie wollen wir eine Demokratie stärken, dann glaube ich, ist es schon vielleicht auch mal bedenkenswert, darüber nachzudenken.
Wir haben jetzt das Wort systemrelevant ganz oft genannt. Und die Frage zu sagen, was wollen wir und wohin wollen wir, ist sicher, da haben Sie recht, ganz wichtig. Es gibt im Moment aber wirklich relativ viele giftige Artikel, auch in Feuilletons, die sagen, ja, es gibt viele Häuser, da gibt es so eine gut gemeinte Gratis-Ideologiekritik, es gibt dekonstruierte Geschlechterrollen, es gibt Klagegesänge über Neoliberalismus, aber dann wird der Vorwurf gemacht, dass es oft von oben runterkommt und am Publikum teilweise vorbeigeht. Wie sehen Sie das?
Man könnte es in die Gegenperspektive setzen und sagen, jetzt, wenn wir das Thema von vorhin drüber geredet haben, Klima, ja, was reden wir jetzt hier über Klima, was machen wir? Interessant ist, wir haben sehr viele Zuschriften gekriegt, also ich würde sagen 90% positiv, 10% sehr kritisch, die erstmal gesagt haben, das, was in der Gerichtsverhandlung verhandelt wurde, was ja genauestens recherchiert ist, die auch nochmal für die Aufführung in Stuttgart überarbeitet wurde auf Mercedes.
Also Ökozid,
das Stück. Das war Ökozid. Mhm. Das war uns gar nicht klar. Mhm. Das heißt, dann haben wir zumindest mal im Bereich Aufklärung was gemacht mit einem Redner. Jetzt könnte man sagen, ja, ist das die Aufgabe der Kunst? Ist es ein künstlerischer Prozess? Aber es war ja ein Theaterabend, der in sich eine Spannung hat, der einen dramatischen Bogen hat. Jetzt kann man sagen, es ist zu klein. Also wenn ich jetzt Kritiker wäre, das ist ja auch hart kritisiert worden. Es hat beide Richtungen gehabt. Was ja eh interessant ist, dass im Moment die Kritik, wenn man auf uns guckt, sehr fast gleich stark ist, wenn man jetzt auf Volksfeind guckt, die Hälfte der Kritik sagt, das geht überhaupt nicht. Die andere Seite der Kritik sagt genau das Gegenteil. Also was ja dann vielleicht auch interessant ist, dass man ein Thema adressiert, was dann doch etwas stärkere Meinungen polarisiert. Und dann ist es ja schon nicht mehr von der Kanzel herunter. Aber natürlich ist es immer die Gefahr. Aber was ist denn die Antwort der anderen? Sollen wir uns mit der Gegenwart nicht auseinandersetzen? Mhm. Sollen wir reine Kunst machen, entpolitisieren? Das ist doch totaler Quatsch. Also ich glaube, wenn wir in einer Stadt leben, wo es Mercedes-Benz gibt, wo es Porsche gibt, und man macht ein Stück über Klima und es geht vor allen Dingen auch sehr stark über die Lobby der Automobilindustrie, finde ich das erstmal richtig für den lokalen Gedanken, also wo die ganze Stadt und das ganze Land dran hängt, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und wünschenswert wäre es natürlich gewesen, dass Vorstände, Herr Kelenius, dass die auch einfach gekommen wären, und zwar gar nicht in dem Sinn von Bashing, sondern ihre Sicht machen, weil da entsteht ja dann ein Dialog und dann wird es eine Town Hall, wo Pro und Contra diskutiert wird und wo auch vielleicht was wirklich aus der Kunst mal ein Weg gewiesen wird. Das hat nicht stattgefunden und deshalb könnte man bei Ökozid das im Gegensatz sagen, ja, da wird von der Kanzel gepredigt, es waren alle wichtigen Wissenschaftler da, die haben ihre Meinung, die Erkenntnisse kennt man auch in anderen Foren oder so weiter. Wären die anderen gekommen, dann wäre es noch interessanter gewesen.
Sie haben ja immer eine begrenzte Zahl von Zuschauern. Wie schafft man es über diese, das sind ja oft auch dieselben Leute, über diese Gemeinschaft hinaus andere auch zu erreichen? Was ist da für eine Strahlkraft nach draußen?
Naja, also erstmal ist es die Aufführung und wir merken schon, dass das Entscheidende bei einer Aufführung ist, die Mund-zu-Mund-Propaganda, positiv oder negativ. Die Medien, muss man ehrlicherweise sagen, beginnen immer eine weiter untergeordnete Rolle zu spielen, weil natürlich der Journalismus überall verkleinert und verknappt wird. Das heißt also, wenn man jetzt auf Stuttgart guckt, gab es natürlich früher zwei Kritiken, zwei sehr unterschiedliche Kritiker, die meistens fast zwei Meinungen hatten und ist natürlich fürs Theater fast eine ideale Sicht.
Also Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Jetzt gibt's eine Kritik, aber ist natürlich so, dass die Strahlkraft des Feuilletons, wenn die Zeitungen begrenzt werden, natürlich auch nachlässt. Das heißt, das tut dem Theater nicht gut und das tut auch wahrscheinlich den Zeitungen und den Sendern nicht gut, aber das ist eine Realität von Einsparen. Ich glaube, wir können uns nur über Aufführungen Gehör verschaffen. Und ich glaube, die Mund-zu-Bund-Propaganda, da kommen dann schon Leute, die wir sonst nicht kriegen, weil sich jemand darüber aufregt oder weil es jemand besonders gut findet. Interessant ist auch, dass wir Erfahrungen gemacht haben, dass manchmal jetzt über die Schulen Jugendliche in einem Stück waren, daheim drüber reden und dann plötzlich die Eltern auftauchen und so weiter. Also genau die Gegenbewegung, wo man früher gesagt hat, die Eltern sagen es den Kindern. Also das heißt, wir müssen uns aufstellen, dass wir es von uns aus heraus machen, weil wie der Weg des Kulturjournalismus weitergeht, ist ja mindestens genauso fraglich wie die Zukunft der Theater.
Eins, was die Theater auch schwer umgetrieben hat in den letzten Monaten, Jahren, waren diverse Skandale im Bereich Diskriminierung, Sexismus, Übergriffe. das waren unschöne Dinge, die da hochgeköchelt sind. Die haben manchmal mehr Schlagzeilen gemacht als die eigentlichen Inszenierungen. Wie versuchen Sie am Schauspiel Stuttgart sowas zu verhindern, also dass dann Klima der Offenheit herrscht und auch, dass die Leute im Gespräch bleiben und eben nicht sich in solche Ecken gedrängt fühlen, sage ich mal?
Man muss sagen, da ist schon massiv kurz was hochgeploppt und das muss man sehr ernst nehmen. Jetzt muss man, glaube ich, auch das System wieder unterscheiden. Ist es ein System, ich sage das mal im Sinne eines Generalintendanten, der ein Haus leitet oder ein Frauenhaus leitet, was die alleinige Situation ist, also auch von mehreren Sparten, also noch das normale Stadttheater, sage ich jetzt mal. Stuttgart ist halt ein Vorteil, jetzt sagen wir mal von vorne weg, dass es schon mal ein Mehrintendantenmodell hat oder Mannheim auch. Die Wege werden etwas verkürzter, dass einen geschäftsführenden Intendant gibt, der für den Zentralbereich zuständig ist, dann die jeweiligen Intendanten. Was wir halt gemacht haben, ist, wir haben sehr schnell reagiert, haben den Wertekodex, also wenn jeder Gast und jeder Schauspielgast, auch das ganze Ensemble und unsere Mitarbeiter unterschreiben, nochmal bewusst den Wertekodex des Deutschen Bühnenvereins. Also wenn Sie jetzt als Gast zu uns kommen, würden jetzt eine Regie machen, dann liegt es Ihrem Arbeitsvertrag bei und da beginnt ja erstmal ein Innehalten, dass wenn jemand reinkommt, aha, der Ton ist hier so.
Wie ist denn der Ton bei Ihnen?
Die Zeiten von, ich sag mal, von den schreienden Tyrannen, wo so jetzt wieder wie bei Peimann gerade wieder eine Diskussion hochgegangen ist, die sind ja vorbei. Aber natürlich muss man auch immer beschreiben, dass wir in einem Produkt sind mit einem Endpunkt und ich würde sagen, der Ton ist gut. Und trotzdem muss man über die Ängste reden, weil natürlich eine Spielerin oder ein Spieler, wenn man das Gefühl hat, ich habe das noch nicht richtig drauf, mit Ängsten konfrontiert auf eine Premiere, genauso wie ein Regieteam, eine Regisseurin oder ein Regisseur oder eine Bühnenbildnerin oder ein Bühnenbildner, dann hat man es zu tun mit einem sehr komplexen Bereich. Das eine ist der Kunstbereich, der aber übergreift in die Technikbereich, also mit richtigen handwerklichen Berufen, die aber ineinander übergehen. Und das alles zu koordinieren, ist nicht einfach, aber ich würde mal sagen, in Stuttgart sind wir relativ weit. Wir haben jetzt gerade wieder im Frühsommer eine Mitarbeiterinnenbefragung gemacht. Die werten wir aus. Wir versuchen dann schon, die Themen eigentlich auf Leitungsebene aufzuarbeiten, zu sehen, wo gibt es was. Also wir haben in dem Zusammenhang dann einen großen Workshop gemacht mit den Mitarbeiterinnen, sind weggefahren, haben gesagt, was sind die Probleme, was müssen wir lösen. Und daraus entsteht natürlich dann immer wieder ein lebendiger Körper, wo strukturell Dinge verändert werden. Das ist ein dauerhafter Prozess. Aber letztendlich glaube ich, wie in allen im Leben, geht es darum, ob man eine soziale Kompetenz hat. Und wenn man die hat, dann ist es insgesamt alles schon mal wesentlich einfacher. Und wenn man die nicht hat, ist so ein Prozess eher schwieriger. Und ich würde mal sagen, da müssen alle Theater dran arbeiten, auch alle Kultureinrichtungen. Aber um es mal andersrum zu sagen, so düster, wie das dann geschildert wurde, wenn man die Anzahl der Theater sieht und die Theater, die jetzt dann so verhaltensauffällig wären, dann ist dann wiederum auch relativ gering. Aber es soll jetzt das nicht verharmlosen, sondern man muss auch gucken, dass manche Themen jetzt nicht immer alles überlagern. Man muss ganz klar Führungsstrukturen schaffen, man muss ganz klar Kommunikationsstrukturen schaffen. Wir haben bei uns dann auch sehr klar gemacht, wir haben ein sehr starkes Sozialreferat. Ich habe mit Themis Kontakt aufgenommen, habe gesagt, das ist die Beratungsstelle in Berlin, die über Film und Fernsehen quasi initiiert wurde und gesagt, wenn es einen Fall gibt und er will nicht mit einem Sozialreferat reden, sondern neutral mit jemand Außenstehenden, hier sind die Kontaktpersonen zu Themis, habe mit denen abgesprochen, wenn was ist, wie man das rückmeldet. Wir haben den dritten Weg gemacht, zu sagen, die Tür in der Intendanz ist immer offen, wenn es was gibt. Und natürlich gibt es dauerhaft auch eine Diskussion, auch mit Ensemblesprechern. Oder wenn Kolleginnen sagen, die Produktion hat an dem und dem Punkt, hatten wir gemerkt, es ist grenzwertig, der hat sich mal im Ton vergriffen oder war in dem Fall mal beleidigend und so. Dann kann man auch auf so Sachen im Nachhinein auch nochmal aufarbeiten und nochmal sehr klärende Gespräche führen. Das kommt zu dem Job mittlerweile dazu, muss man sagen.
Sie haben einen anstrengenden Job. Wie erholen Sie sich eigentlich? Was sind Ihre Themen da in Ihrer Freizeit? Wo gewinnen Sie Energie?
Also ich habe einen wunderschönen Job. Das kann man anstrengend bezeichnen, aber erstmal ist es das, was mir wirklich Spaß macht. Und ich gehe jeden Tag gern arbeiten. Erholen tue ich mich. Ich habe zwei Kinder. Die interessiert nicht, was auf der Probe war, wenn ich die Tür aufmache. Das heißt also, von daher ist es erstmal so, Familie ist ein Teil. Ich mache gern Sport hin und wieder, wenn ich Zeit dazu finde. Oder ich gehe auch gern ins Fußballstadion.
Zum VfB.
Zum VfB.
Wenn Sie ins Grundsätzlichere gehen, Sie haben ja jetzt bis 2029 Zeit. Wohin möchten Sie gerne das Schauspiel Stuttgart weiterentwickeln?
Also mehr Fragen und Überlegungen und überhaupt noch keine Antworten, weil das ist, finde ich, dann auch so die Aufgabe, wenn man diese Zeit und diese Wertschätzung von der Politik kriegt, zu sagen, jetzt setzen wir uns nochmal richtig hin und überlegen uns, wie wir die zweite Halbzeit gestalten und zwar schon sehr genau nochmal analysieren, was denn da gelungen ist und was da nicht gelungen ist.
Dann bleibt es weiter spannend. Herr Kosminski, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Begegnung.